Ich danke dir, dass Martin hier ist, Herr, dass du ihm etwas aufs Herz gelegt hast, Herr. Ich bitte, Herr, dass du ihn segnest mit deiner Kraft, Herr. Ich bete, dass du uns segnest, dass wir zuhören, unsere Herzen aufmachen können, Herr. Und wirklich von dir vernehmen, Herr, weil du heute zu uns sprechen möchtest. Davon bin ich überzeugt. Amen.
Was für ein Bild. Ich weiß nicht, wer von euch mal so einem Kampf live beigewohnt hat. Das ist was. Ich weiß, ich war mal irgendwo in Italien im Wald und konnte nachts nicht schlafen, weil ein Röhren durch den Wald ging. Von allen Bergen röhrte es. Also die haben sich gegenseitig dann erstmal heiß gemacht und irgendwann krachte es. Und wisst ihr, das vielleicht als kleine Einleitung. Das ist mein Wunsch, dass du heute nach Hause gehst und sagst, heute ist dieser alte Bock in mir wieder erwacht. Nicht das Bockigsein, ne? Jetzt sind wir oben manchmal, das soll möglichst sterben, tot sein, schlafen. Aber dieser alte Hirsch, dieser Kämpfer, der sagt, ich lasse den Teufel nicht mehr in meine Wohnung. Jetzt ist Schluss, die Sünde kommt nicht mehr hier über meine Türschwelle. Und das wünsche ich mir. Der eine, der da sich so oft bäumt und das Geweihrunde macht und sagt, bis zum Tode, ich kämpfe, der kommt hier nie mehr rein bei mir. Und wisst ihr, wenn das in unserem Herzen wieder ganz neu geweckt ist, dass du neue Hoffnung kriegst und sagst, der alte Hirsch, der erwacht heute wieder. Ich lasse mir das nicht mehr nehmen. Ich lasse mich nicht mehr beklauen vom Teufel. Ich werde wieder ein Kämpfer. Wenn du so nach Hause gehst, dann wäre die Predigt gut. Weiß nicht, ob uns das gelingt. Ich weiß, wir haben Samstagnachmittag immer sehr unterschiedliche Beschäftigung. Wer einen Schrebergarten hat oder ein Gärtchen ums Haus, der wird wahrscheinlich in dieser Zeit immer Gärtchen jetzt im Sommer machen, Haken, Jäten machen und tun. Es gibt ja aber auch unter uns viele Leute, die noch Mietswohnung, nichts mit Garten. Was macht man Samstagnachmittag? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, ich spiele mal jetzt so eine Szene einer Ehe. Sie sagt zu ihm, ach Schatzi, guck mal deine ollen Jeans. So kannst du doch nicht mehr in Berlin rumlaufen. Und deine Oberhemden, ne? Die haben ja mal deinem Opa gut gestanden, aber das geht nicht mehr. Wie rennst du denn rum? Weißt du, ich habe eine gute Idee. Heute ist Supersale in den Borsighallen. Wir gehen shoppen. Und außerdem, Liebling, du hast doch auch nichts dagegen, wenn ich nicht so viel für Geld ausgebe, für Klamotten ausgebe. Kann man sparen, ein bisschen mehr für den Urlaub. Was bleibt dem anderen übrig? Ne? Wie das Schaf zum Schlachter trottet er ihr hinterher. Keine andere Chance. Was soll der denn auch machen? Vielleicht hat er sich ja heute Abend, am Samstagabend, noch ein romantisches Stündchen bei Kerzenschein vorgestellt. Wenn er sich jetzt bockig anstellt, wird es ziemlich schwierig. Mit romantischen Abend kannst du knicken. Ne? Gibt's da nichts. So, ich sag euch, könnt ihr selber nachgoogeln, Bilder, ich zeige euch mal ein paar Bilder, Männer in Textiliengeschäften. Müsst ihr euch mal angucken. Schaut euch die mal an. Ne? Bestellt und nicht abgeholt. Ne? Hat nicht jemand Mitleid mit diesen armen Kreaturen? Am schlimmsten finde ich den, der da seinen Mittagsschlaf oder sein Nickerchen macht. Ne? Die armen Männer. Also ich würde mal wirklich jetzt ein bisschen, also Leute, da kriegt man mal richtig Mitgefühl mit denen da, ne? Furchtbar. Also, da stellen sich so die grundsätzlichen Fragen des Lebens. Warum bin ich überhaupt auf diesem Planeten? Ne? Die Sinn des Lebens. Warum lebe ich überhaupt? Aber manch einer dattelt dann vielleicht ein bisschen im Handy, kann er mal die Zeit nutzen, ein paar WhatsApp-Nachrichten schicken, Hilfe, mir geht's gerade schlecht oder so. Oder geht in eine Selbsthilfegruppe. So kann man ja auch virtuell heute machen. Aber es ist doch wirklich ein Bild des Jammerns. Ne? Also, ich wollte mal fragen, Samstagnachmittag, welcher Mann würde sich hier outen wollen? Oh, einer, okay. Wir können da hinten dann so eine kleine Selbsthilfegruppe Männer in Textilgeschäften gründen oder so. Die anderen trauen sich wahrscheinlich nicht wegen dem romantischen Abend heute Abend oder so. Keine Ahnung. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Gleicher Tag, gleiche Stadt, Berlin. Wieder 16 Uhr. Auch so kann man seinen Abend verbringen, seinen Nachmittag verbringen. Guckt euch das an. Das ist artgerechte Haltung. Ne? Artgerechte Haltung. Der stellt sich nicht die Frage, warum bin ich auf diesem Planeten. Ne? Der weiß das. Da ist wirklich aus jeder Ader strotzt die Kraft, die Power, das volle blühende Leben. Ne? Der denkt jetzt nicht an, dass er vielleicht Herzinfarkt kriegen könnte oder Rheuma hat oder dass er irgendwo im Rücken zwickt. Interessiert ihn alles nicht. Der hat seine Bestimmung gerade eben, die lebt er gerade. Die hat er nicht nur gefunden, der lebt seine Bestimmung. Party auf dem Schlachtfeld von wem auch immer. Union oder keine Ahnung was. Ne? Auf dem Fußballplatz. Wisst ihr, ich persönlich bin in einem sehr gläubigen Elternhaus aufgewachsen, sagen wir es mal so. Ne? Sonntag war für mich immer Hochleistungssport. Das ging früh um 9 los, eine Stunde Abendmahlsfeier. Da war nicht so viel Singen wie hier, sondern viel Schriftlesung und dann haben wir Abendmahl gefeiert. Das habe ich von 2 Jahren an erlebt. Dann ging es weiter, 10 bis 11, eine Stunde Wortverkündigung. Wortverkündigung, der Name war Programm. Ein Lied, 3 Minuten am Anfang, 50 Minuten Predigt, 3 Minuten Lied am Ende. Ich, hyperaktiver Junge, heute würde man ADHS sagen. Ne? Dann anschließend gab es eine Stunde Kindergottesdienst. Wieder 30 Minuten Wortverkündigung. Anschließend durfte man dann eine halbe Stunde Jesus und die Jünger Bildchen ausmalen. Ne? Jeden Sonntag das gleiche Szenario. Bei mir explodierte in der Kinderstunde die Bombe. Die war scharf gemacht, 2 Stunden lang Wortverkündigung und dann ging das hoch. Die armen Kinderstundenmitarbeiter. Ich hoffe, manche sind schon tot, ich kann mich nochmal irgendwann im Himmel bei denen entschuldigen. Ich war der Schrecken aller Kinderdienstmitarbeiter. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Das kribbelte, das prickelte, das juckte überall an meinem Körper. Das musste da raus, es ging nicht anders. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich da saß, auf der Bank oder auf dem harten Holzstuhl da in der Gemeinde. Und wie ich immer wieder gebetet habe, gesagt, Jesus, lass mein Leben nicht so langweilig werden. Lass mein Leben nicht so langweilig werden. Sonntag für Sonntag, während die anderen den Herrn priesen, habe ich den Herrn angefleht, dass mein Leben nicht so langweilig wird. Szenenänderung, neulich, das war noch gar nicht so lange her, da hat mich Gott an dieses Gebet mal erinnert. Ich war bei TC, bei Teen Challenge, und habe ich gebetet, weil es so krass war, sagt Gott, kann es nicht einfach mal ein bisschen ruhiger werden? Könntest du nicht einfach mal ein bisschen Nachsicht mit mir haben, mal einfach mal so eine langweilige Woche? Und dann erinnerte mich Jesus dran und sagt, ich fühle das, als würde er vor mir stehen, schmunzeln und sagen, Martin, gab es da nicht mal als Kind so ein Gebet, dass das Leben nie langweilig wird? Jetzt hast du dieses volle, spannende, pralle Leben. Und ich dachte so, yes, Lord, danke, Jesus. Und dann war das Murren auch über das actionreiche Leben vorbei. Lieber so ein actionreiches Leben, ist immer Langeweile. Und wisst ihr, ich glaube, Jesus hat die Bibel nicht schreiben lassen, Gott hat die Bibel nicht schreiben lassen, dass es für uns eine gute Einschlafmöglichkeit ist. Kann man ja auch sagen, der eine nimmt Valium zum Einschlafen und ich lese halt abends Bibel. Aber dafür hat er sie nicht schreiben lassen, dass du dich darüber langweilst. Sondern das ist ein Buch, damit du nachgucken kannst, wie es geht. Damit du nachlesen kannst, wie man die Abenteuer mit Gott erlebt. Weil wenn du kein Abenteuer erlebt hättest mit Gott, wärst du gar nicht zum Schreiber auserwählt worden. Da würde dein Name gar nicht da drinnen stehen. Ne? Nur die, die wirklich Abenteuer mit Gott erlebt haben, die stehen ja da drinnen. Langweilig ist es nicht, wenn du die Bibel liest, diese Geschichten liest. Ne? Die Frage ist immer, wo stehe ich denn? Kämpfen oder langweilen? Und wisst ihr, ich möchte mit euch heute mal eine Geschichte teilen, von einem Mann, der den Kampf gemieden hat, der nicht kämpfen wollte, der das vermieden hat, der sich lieber abgelenkt hat. Ihr kennt die bestimmt, die wie ich viele Jahre schon in der Kirche unterwegs sind, haben die sicherlich mal gelesen. Ich lese sie euch mal vor aus dem Buch Daniel. König Belsazar gab ein prächtiges Festmahl für die 1000 wichtigsten Männer seines Reiches. Er saß ihm gegenüber zu Tisch und trank Wein. Im Rausch befahl er, die goldenen, silbernen Becher zu holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Er wollte selbst austrinken, aber auch die mächtigen Männer seines Landes sowie seine Frauen und Nebenfrauen daraus trinken lassen. Man brachte ihm also die goldenen Becher, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem mitgenommen hatte. Und alle tranken daraus. Während sie ihren Wein tranken, rühmten sie ihre Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Holz, Eisen und Stein. Plötzlich erschienen Finger wie von eines Menschenhand. Sie schrieben auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, die dem Leuchter und dem König gegenüber lag, sodass der König den Rücken der schreibenden Hand sehen konnte. Da wurde der König blass. Furcht überkam ihn. Er wurde so kraftlos, dass seine Knie schlotterten und nachgaben. Der König rief laut, man solle die Zauberer, Astrologen und Wahrsager hereinbringen. Er sagte zu den Weisen von Babel, wer diese Schrift lesen kann und mir sagen kann, was das bedeutet, soll reichlich belohnt werden. Er soll in königliche Purpurgewänder gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen. Und er soll zum dritthöchsten Herrscher meines Reiches ernannt werden. Alle Weisen des Königs kamen herbei. Es konnten aber keiner von ihnen die Schrift lesen oder dem König mitteilen, was es bedeutete. Da wurde die Furcht des Königs noch größer und alle Farbe wich aus seinem Gesicht. Auch die führenden Männer seines Landes waren zutiefst bestürzt. Als die Königsmutter die Worte des Königs und seiner Männer hörte, trat sie in den Saal des Gelages und sagte, lang lebe der König, du brauchst nicht zu erschrecken oder blass werden. Es gibt einen Mann in deinem Reich, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Während der Herrschaft deines Vaters zeigte sich, dass er mit Erkenntnis, Verstand und Weisheit gesegnet ist, von der Art, wie sie sonst nur bei den Göttern gefunden wird. Lass nun Daniel rufen, er wird dir die Bedeutung der Schrift sagen. Ist viel Text heute, ich möchte sie trotzdem komplett mit euch lesen. Also wurde Daniel von dem König geführt. Der König fragt ihn, bist du Daniel, den mein Vater König Nebukadnezar als Gefangenen von Juda hierher gebracht hat? Ich habe über dich gehört, dass du in der Lage seist, Deutung zu geben und Geheimnisse zu lösen. Nun, wenn es dir gelingt, diese Schrift dort zu lesen und mir zu sagen, was sie bedeutet, sollst du in königliche Purpurgewänder bekleidet und mit einer goldenen Kette um den Hals tragen. Und du sollst zum dritthöchsten Mann im Reich erhoben werden. Daniel antwortete dem König, behalte deine Geschenke und deine Belohnung. Gib einem anderen. Ich will dir die Schrift auch so vorlesen und ihre Bedeutung mitteilen. Du, o König, sollst wissen, der höchste Gott hatte deinem Vater Nebukadnezar Herrschaft, Macht, Ruhm und Ehre gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen lebten in Furcht und Schrecken vor ihm, weil Gott ihm eine besondere Fülle an Macht verliehen hatte. Er tötete, wen er töten wollte, und ließ am Leben, wen er verschonen wollte. Er brachte zu Ehren, wen er ehren wollte, und brachte zu Fall, wen er demütigen wollte. Dann aber wurde er hochmütig und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Daraufhin wurde er vom Thron gestoßen und aller seiner Würde beraubt. Man verstieß ihn aus der Gemeinschaft der Menschen. Er wurde mit seinem Wesen wie ein wildes Tier und hauste unter wilden Eseln. Er fraß Gras wie die Rinder und sein Körper wurde vom Tau des Himmels durchnässt. Und zwar so lange, bis er erkannte, dass der höchste Gott die Herrschaft ausübt über alle Reiche der Menschen und dass er die Regierungsgewalt gibt, wem er will. Du, Belsazar, bist sein Sohn und Nachfolger. Du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott, sondern warst überheblich gegen den Herrn des Himmels. Und du hast die Becher seines Tempels holen lassen. Ihr habt Wein aus ihnen getrunken. Du und die mächtigen Männer in deinem Reich, deine Frauen und Nebenfrauen. Und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Dabei können diese Götter weder hören noch sehen noch irgendetwas wissen. Dem Gott dagegen, der dein Leben hält und dein Schicksal lenkt, hast du nicht Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Dies ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, Mene, Tegel, Parsin. Und diese Worte bedeuten Folgendes. Mene heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und dir ein Ende bereitet. Tegel heißt gewogen. Du wurdest auf die Waage gewogen und für zu leicht befunden. Parsin heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Da kleidete man Daniel auf Belsazars Befehl in königliche Purpurgewände und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Dann ließ er ausrufen, dass Daniel der drittmächtigste im Reiche sein sollte. Noch in derselben Nacht wurde Belsazar, der babylonische König getötet. Damit endet Kapitel 5 und auch die Herrschaft der Babylonier. Damit ist das babylonische Reich untergegangen. Das ist letztendlich die letzte Zuckung gewesen, die wir hier gerade mitverfolgt haben. Ich möchte mit euch ein paar geschichtliche Sachen, die sind nämlich aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, um den Text besser verstehen zu können. Ein paar geschichtliche Sachen. Ich weiß, Geschichte hat manch einer nie so geliebt, in der Schule immer Fach der Langeweile. Aber wenn man die Geschichte versteht, kann man viele sehr interessante und wichtige Details erkennen für uns. Da gibt es einmal den Belsazar. Bel, schütze den König, heißt das übrigens. Interessant, im Griechischen heißt er Balthasar, ne? Einer der heiligen drei Könige. Ne? Also, weiß ich, aber interessante Fügung. Er führte eigentlich als Stellvertreter, auch wenn das immer heißt, dass er der Sohn von Nebukadnezar war, war er eigentlich sein Enkel. Weil der direkte Sohn von Nebukadnezar, der war auf Außengeschäften, eventuell führte er gerade außerhalb Krieg und er hatte seinen Sohn Belsazar als seinen Stellvertreter eingesetzt. Das war damals üblich, dass man trotzdem vom Sohn Nebukadnezars spricht. Jesus wird auch der Sohn Davids genannt, obwohl er nie der Sohn Davids war. Und trotzdem heißt er immer wieder Jesus, der Sohn Davids. Auch wenn David, der was auch immer, Uropa war. Ne? Also vielleicht zum Verständnis, der war der Enkel von Nebukadnezar. Dann gab es in der Geschichte noch den Nebukadnezar. Er war einer der berühmtesten Könige von Babylon. Unter seiner Herrschaft, damit konnte Belsazar nicht mehr aufwarten, unter der Herrschaft von Nebukadnezar II. Blühte das babylonische Reich auf. Wenn ich in Rente gehe, kann ich wieder in das alte Museum gehen, ist jetzt geschlossen bis 2000, also kurz vor meiner Rente kann man wieder reingehen. Ne? Ich habe ausgerechnet, ein Jahr vor Rente ist das Museum off. Da steht dieses riesen Ischatur mit diesem, kennt ihr das, dieses blaue, das ist in der Zeit Nebukadnezars gebaut worden. Und die hängenden Gärten von Babylon, kennt ihr wahrscheinlich. 7. Weltwunder, sagt man, dass die eventuell Nebukadnezar aufgebaut hatte. Und Nebukadnezar hatte auch viele militärische Erfolge. Er siegte über aufständische Provinzen, Israel, Juda und so weiter und so fort und befriedete sein Großreich. Wir kommen zurück zur Geschichte. Interessant ist noch, wir lesen das so, der gab eine große Feier. Er macht ein großes Fest, eine große Party, würde man sagen, na, das ist normal. Aber wenn man das liest, dann steht, dass er in der Nacht getötet wurde nach der Party. Und am nächsten Tag, man geht so über, da heißt es, der Meder Darius übernahm die Herrschaft. Was ist passiert? Es ist davon auszugehen, dass die Meder schon vor den Toren der Stadt standen. Das heißt, während die da drinnen tafelten, eine riesen Orgie feierten, standen die feindlichen Heere vor der Stadt. Ne? Vielleicht haben sie schon ihre Katapulte gegen Babylon gerichtet, die Einschläge kamen schon näher und der König machte eine riesen Party. Das muss man sich vergewissern. Man nimmt an, dass er in der Nacht von einer Priesterin ermordet worden ist. Und das Volk, was in Revolte gegen den König sich schon befand, hat den Persern, den Medern einfach die Türen geöffnet, die Tore, die Stadttore geöffnet. Man sagt, dass Babylon eigentlich ohne großer Verlust eingenommen wurde. Weil das Volk wollte diesen König nicht mehr. Das ist vielleicht so der Hintergrund. Was ich interessant finde an der Geschichte, während er da tafelte, eine große Party feierte, rebellierte das Volk. Da war ein Aufstand. Der Mob tobte durch die Straßen und vor den Toren standen die feindlichen Heere. Und der König macht nichts anderes, als zu sagen, wir feiern, wir tafeln. Interessant, sich den Gedanken mal im Kopf zergehen zu lassen. Und wisst ihr, ich möchte mit euch drei kleine Dinge, die mir in der Geschichte, die mich angepiekt haben. Und ich merke, diese Geschichte ist fast eine Art prophetisches Wort in unsere heutige Zeit hinein, in unser heutiges Land, auch in unsere westliche Welt. Das erste ist, die Menschheit lernt nichts aus ihren Fehlern. Oder man kann sagen, du kannst den Glauben nicht vererben. Du kannst den Glauben nicht vererben. Also das Interessante ist, Nebukadnezar, der Opa, hatte erlebt, wo es hinführt, wenn man arrogant und stolz sich überhebt und sagt, ich bin hier der kleine Gott. Er wurde gedemütigt, 7 Jahre lang, musste Gras fressen. Wir würden heute sagen, Fall für die Psychiatrie, vollkommen irre. Und dann unten auf der Erde, im Tau, er hatte Fingernägel, die waren wie Vogelkrallen, ne? Fix und fertig lag er da. Da unten hat er erkannt, es gibt einen Gott im Himmel. Und dann wurde es besser mit ihm. Unsere Geschichte von Teen Challenge. Leider sind wir Menschen so. Wir erkennen erst, dass es einen höchsten Gott gibt, der uns retten kann, wenn wir ganz unten liegen. Im wahrsten Sinne, wenn die Fingernägel so groß sind wie Vogelkrallen und die Haare wie Federn uns runterhängen, dann erkennt der Mensch im Staub, im Dreck, es gibt einen Messias, es gibt einen Retter. Leider. Wir würden oft gerne die Menschen retten wollen, 20 Jahre vorher, ne? Wenn die Leber noch gesund ist und noch alle Zähne im Mund sind. Aber leider muss der Mensch erst tief fallen, so ganz tief fallen, bis er erkennt, es gibt einen Gott im Himmel. Und zu dem rufe ich. Ich wollte dir das mal sagen, ich habe so ein inneres Empfinden. So weit muss es aber nicht kommen. Du kannst heute sagen, es gibt einen Gott im Himmel, ich brauche diese Rettung. Und er hilft, er greift ein. Wo Nebukadnezar das erkannt hatte, sofort wurde es besser mit ihm. Ich erlebe, dass Menschen, die zu Jesus rufen und sagen, Jesus, hilf mir, ich kann nicht mehr weiter, ich bin verzweifelt, ich brauche deine Hilfe. Auf einmal wird es schnell besser. Gott hilft ihn raus. Du musst nicht erst den letzten Zahn noch verlieren. Ne? Du musst nicht noch Leberzirrhose kriegen. Du musst nicht noch was weiß ich in deinem Leben durchmachen. Noch 3-mal im Knast, noch 5 Ehrenrunden. Du kannst sagen, Jesus, hier bin ich. Hilf mir, rette mich. Und Jesus rettet dich. Das ist das eine. Amen. Endlich mal jemand. Thomas, du bist mein Verbündeter in der Masse. Aber wisst ihr, das andere, was ich so krass finde an der Geschichte, es ist für mich die Geschichte unseres Volkes. Wir stehen da, wir waren besser als alle anderen, meinten wir, stolz und arrogant. Und Gott hat das deutsche Volk gedemütigt, tief runtergeworfen. Das ist die Geschichte unserer Opas. Ich denke noch, wie Paul, du hier, das war ganz am Anfang, wo wir angefangen haben, hast du uns Bilder gezeigt vom, was weiß ich, Breitscheidplatz, wo da so ein großes Missionszelt stand und die Hütte voll war zur Evangelisation. Unsere Opas haben Buße getan. Ich habe das in meinem eigenen Opa erlebt, wie der Buße getan hat, wo er aus der Gefangenschaft kam. Und wie er dann immer saß und gebetet hat und es wirklich ernst mit Gott gemeint hat. Wir sind heute die Enkel. Das ist unsere Generation. Wir sind die Enkel von diesen Opas, die stolz und arrogant waren und sich selbst zum Gott gemacht haben. Und was machen wir? Wir haben nicht aus den Fehlern von Opa gelernt. Das ist für mich, die Geschichte ist manchmal wie so eine Schallplatte, die kaputt ist, wo du immer wieder so einen Sprung hast und dann machst du immer, immer das gleiche Lied. Und wir haben es nicht gerafft. Wir meinen heute wieder, wir sind Gott. Wir meinen heute wieder, wir schaffen das. Wir brauchen keine Hilfe. Wir kriegen das schon hin. Und wisst ihr, das Dramatische an der Geschichte ist, gezählt, gewogen und so leicht befunden. Das ist das Urteil, was Gott dann hat. Es ist interessanterweise, dass Belsazar eben nicht nochmal so eine Gnadenstunde gekriegt hatte, obwohl er die eigentlich gekriegt hat, weil Daniel hat ihm nochmal die Predigt gehalten. Aber er ist nicht umgekehrt. Und dann gab es irgendwann auch zu spät. Und mir macht die Geschichte Angst. Wenn ich prophetisch über unser Land und über unser Europa, aber besonders über unser Land so sehe. Die Geschichte wiederholt sich eigentlich immer nur wieder, leider. Und die Menschheit wird nicht klug daraus. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wisst ihr, es ist absolut skurril. Die Feinde stehen vor den Toren. Der Mob tobt durch die Straßen, macht eine Riesendemo. Wir wollen Belsazar nicht mehr. Belsazar muss weg. Und der König hat nichts anderes zu tun, als seine ganzen Busenfreunde einzuladen, seinen ganzen Harem zu versammeln und eine Riesenorgie zu feiern. Wein, Weib und Gesang. Ist das nicht krass? Und wisst ihr, ich habe so vier Dinge, wie wir uns wunderbar ablenken können. Berauschen. Er berauschte sich am Wein. Ach, da kann man, ne, mit drei Bier, da kannst du dein ganzes Elend vergessen. Wunderbar, ne? Und in Deutschland, weil wir nicht genug zu berauschen haben, geben wir auch noch das Haschisch frei. Da können wir noch ein bisschen benebeln, damit den Kopf durch die Landschaft wandern. Müssen wir nicht mehr an alles denken. Ist doch schön so, ne? Immer schön berauschen, immer den Kopf zu, mal bloß nicht nachdenken müssen. Probleme löst das nicht. Bringt da noch viel mehr Probleme. Sucht, Kaputtheit, totale Zerrüttung. Aber das ist unser Trip, auf dem sind wir alle. Da ist unsere Gesellschaft, vielleicht nicht du genau, aber das ist der Weg unserer Gesellschaft. Wir, früher, da konnten wir mal Fußball in Deutschland. Ne? Heute sind wir Weltmeister im Bier trinken. Ne? Da können wir jetzt protzen, wir sind Weltmeister im Bier trinken. Ne? Da ist doch mal was, ne? Ich meine, klar, ne? Fußball können die anderen, machen die Spanier, wir holen das Bier raus. Wir belustigen uns. Wir jagen unseren Lüsten nach. Also, dass er da seine Frauen und seine Nebenfrauen, seinen ganzen Harem geholt hat, ja, glaubt doch nicht, dass sie da am weißen Tisch durch Zitronenkuchen gegessen haben. Ne? Das war doch das Einzige, eine riesen Lustorgie, die die da gefeiert haben. Da durften die Frauen natürlich nicht fehlen. Sonst wollten sie ja nichts von denen. Aber wenn es darum ging, die Lust zu befriedigen, da waren sie alle richtig. Dafür mussten sie dann her. Und da kann man auch wunderbar abschalten, ne? Wir sind auch Weltmeister im Pornografiekonsum in Deutschland übrigens, ne? Es löst aber keine Probleme. Das macht ganz, ganz viele Probleme, schafft Abhängigkeiten ohne Ende. Und dann kommt die Anbetung der selbstgemachten Götter. Wir sind heute nicht mehr die großen Schnitzer. Wir stellen uns nicht mehr irgendwelche Skulpturen ins Haus. Wir sind noch ein Stück weitergegangen. Wir setzen uns selber auf den Götterthron. Wir beten uns selber an. Heute geht es nicht mehr darum, ob du jetzt einen aus Holz, aus Stein hast bei dir stehen. Heute geht es darum, wie viele Nutzer dein schönes Katzenvideo auf Instagram gepostet und geliked haben. Dann fühlst du dich gut. Boah, die fühlen das cool, was ich gemacht habe. Die gucken mir bei meinem Kochkurs an. Ne? Und freust dich, wenn die dann 3 Stunden deine schönen Bildchen angucken. Und machst das Gleiche bei den anderen auch. Da kann man stundenlang sich wunderbar ablenken. Da wird nur leider nicht Gott verehrt, sondern viele, viele Menschen. Das ist unsere Gesellschaft. Da laufen wir hin. Nur, um uns nicht den wahren Problem, den wahren Feinden zu stellen, versteht ihr? Und dann kommen diese heiligen Gefäße ins Spiel. Wisst ihr, ich möchte das mal, für mich ist das eine Allegorie, eine Deutung auf uns. Wir Menschen, du bist eigentlich dieses heilige Gefäß. Gott hat dich geschaffen zu seiner Anbetung. Er will seinen Geist in dich hineingeben. Du bist das heilige Gefäß zu seiner Anbetung. Und die heiligen Gefäße werden beschmuttelt, besudelt, entweiht. Jeder, der Pornografie konsumiert hat, weiß, wie besudelt er sich hinterher fühlt, wie schmutzig er sich fühlt. Dafür Sinn. Und wisst ihr, ich möchte bewusst an diesem Punkt nicht stehen bleiben und mit einer großen Wetterung hier über unsere Gesellschaft und die Zustände hier anfangen, sondern wisst ihr, es gibt in der Geschichte, oh, ich bin heute, ja, wie in meiner Gemeinde, ich bin heute mal wieder ziemlich lange, Leute. Ich hoffe, ihr könnt mir noch 5 Minuten folgen. In der Geschichte gibt es nämlich noch einen zweiten Belsazar. Der lebt das absolute Kontrastprogramm. Und wisst ihr, ich will nicht da stehen bleiben und wettern über die Belustigungen und die Ablenkungen, denen wir uns heute stellen, dass wir uns nicht den Problemen stellen, die in unserer Gesellschaft wirklich da sind. Dass wir uns nicht den Problemen stellen, die vielleicht vor meinem eigenen Haustür stehen, wo die Hütte vielleicht auch am Brennen ist, wo ich mich nur ablenke, sondern ich möchte ein Alternativprogramm heute euch noch kurz präsentieren. In der Geschichte gibt es einen zweiten Belsazar. Kennt ihr den? Daniel. Ganz am Anfang heißt es, dass der König dem Daniel den Namen Belsazar gegeben hat. Also es gibt eigentlich 2 Belsazar. Den einen Belsazar, den habe ich jetzt genug beschrieben. Den anderen Belsazar, den wollen wir uns noch mal angucken. Der zweite Belsazar, der hat einen Aufruf zum alternativen Lebensstil. Könnte man Predigt für sich halten. Wisst ihr, Leute, ich möchte euch da mal Mut machen. Das ist dieser Hirsch. Daniel ist dieser Hirsch. Der sagt, nee, ich gehe meinen extra Weg. Ich kämpfe. Wisst ihr, bei alternativen Lebensstil, da denken wir an manche politische Richtung. Ne? Aber ich sage euch eins, das möchte ich immer wieder sagen. Nicht die haben die Alternative für unsere Gesellschaft. Die Alternative hast du. Die anderen, die kochen nur die rote oder braune Suppe wieder neu auf. Aber du hast die echte Alternative. Das ist die Alternative. Und wisst ihr, vier Sachen. Und wir könnten dem noch, das ist interessant, Hausaufgabe, nimm dir, das ist mir so lieb geworden, nimm dir mal den Daniel vor, mach mal zu Hause ein Bibelstudium über alternativen Lebensstil, wie Daniel gelebt hat. Das war nicht so ein Lebensstil wie der hohlwangige Ernst, wo du sagst, oh bloß, da ist so ein furchtbar Frommer, der geht mir den ganzen Tag nur auf die Nerven, sondern das war attraktiv. Das war ein Mann, der hatte Ausstrahlung, der hatte Strahlkraft, der war anerkannt und geachtet. Ne? Das war ein Mann, wo man gesagt hat, wenn ich Not habe, ich weiß, wo ich hingehen muss. Der hat einen Plan. Und wisst ihr, vier Sachen. Enthaltsamkeit. Die Geschichte ganz am Anfang von Daniel. Ne? Große Tafel. Die sollten davon alle essen. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, das esse ich nicht. Ich wäre Vegetarier. Und sagt, nur Gemüse. Und wisst ihr, das Coole an der Sache ist, am Ende von 10 Tagen zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer. Er hat gesagt, ich lebe enthaltsam. Ich mache da nicht mit. Ich glaube, das ist der Anfang, zu sagen, ich treffe eine Entscheidung, ich mache hier nicht mit. Ich weiß, Enthaltsamkeit, das ist heute nicht unbedingt ein cooler Wort. Es liebt keiner. Enthaltsamkeit ist furchtbar. Denkt mir aber, oh, die ganzen Fastenleute und alles, ne? Langweilig. Aber für mich ist Enthaltsamkeit, da steckt das Wort Halt drin. Da ist jemand, der hat einen Halt im Leben gefunden. Der muss nicht mehr alles in sich reinstopfen. Weil sein Fass hat unten einen Boden gekriegt. Das hält was. Jesus ist der Boden. Ich muss nicht immer rinnen. Ich habe jemanden, der macht mich satt. Wisst ihr, ich dachte so, was wäre das? Und das ist sichtbar. Wisst ihr, das ist nicht so ein Öko-Apostel, der den ganzen Tag sagt, oh, du Schweinemörder, hast schon wieder Fleisch gekauft und sowas, ne? Sondern das ist jemand, der hat attraktiv, der sieht schön aus. Das ist erstrebenswert. Boah, so wie Daniel, so möchte ich auch aussehen, ne? Cool, wie machst du das? Stell dir vor, du gehst zum Doktor und der Doktor macht Gesundheitscheck und dann guckt er deinen Blutwerte an und sagt, sagen Sie mal, wie machen Sie das denn? In Ihrem Alter noch so niedrigen Cholesterinwert, wie haben Sie das denn geschafft? Und dann sagst du, Herr Doktor, ich hab einen Plan. Ne? Ich habe ein Geheimrezept, so ein geheimes Medikament. Top Secret, Holy Spirit, der Geist der Enthaltsamkeit. 3x täglich. Wissen Sie, seit ich den habe in mir, kann ich bei einem Stück Sahnetorte Schluss machen. Muss ich immer einen halben Kuchen essen. Schweinshaxe gibt es jetzt auch nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Ich habe Holy Spirit. Das ist es. Das ist attraktiv. Das verurteilt nicht den anderen, du Schweinemörder. Das ist attraktiv. Ich habe den Heiligen Geist. Ich bin satt. Ich brauche das nicht mehr. Daniel war voll Geistes. Es hatte sich rumgesprochen. In dem wohnt der Heilige Geist. Der hat einen Plan. Ich wünschte mir das manchmal, dass wir solche Menschen sind, dass die Nachbarn kommen und sagen, wenn die Hütte brennt bei ihnen, du, hast du eine Idee? Kannst du mal für mich beten? Weil sie wissen, da wohnt nicht der Moralapostel, der schon wieder seinen Finger nach mir ausstreckt, sondern der hat wirklich einen Gottesplan für mich. Der ist wirklich der Mann Gottes. Es wäre schön, wenn sich das in meiner Nachbarschaft rumspricht, in deiner, in deinem Haus, in deinem Wohnhaus. Wenn mal Not ist, dann musst du gar nicht mehr mit Flyern irgendwie immer rumziehen um die Blöcke und sagen, möchten Sie gerne vielleicht dieses Heftchen lesen? Die Leute kommen zu dir, weil sie wissen, in dem wohnt der Geist des Heiligen Gottes. Der kann mir wirklich helfen. Das ist eine Sache, die hat mich total angesprochen in der Geschichte. Geradlinigkeit. Das ist eine krasse Geschichte. Der sagte einfach ganz klar heraus zu dem Besatzer, lass dir meinen Rat gefallen und brich deine Sünden, durch Gerechtigkeit mit deinen Vergehen, durch Barmherzigkeit, nee, zu Nebukadnezar sagt das noch, ne? Darum, König, lass dir meinen Rat gefallen, brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Vergehen durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen von Dauer sein soll. Zum hohen König. Er bleibt sich treu. Und trotzdem mit einer absoluten Höflichkeit. Der wettert nicht, der droht nicht. Mit einer totalen Freundlichkeit, mit einer absoluten Höflichkeit. Und trotzdem bleibt er sich treu. Knickt nicht ein, auch wenn der König da steht. Er sagt ihm ganz klar die Wahrheit. Und wisst ihr, das ist Daniel 6, Daniel und die Löwengrube. Interessante Geschichte. Er hatte aber ein Obergemach, offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Und die Leute wussten das. Ah, jetzt geht er wieder beten. Dreimal täglich. Holy Spirit. Daher hat er seine Kraft gehabt. Daher konnte er stehen. Das hat ihm Kraft gegeben, zu fasten. Sich nicht den Schweinebraten hinterzuziehen. Das hat ihm die Kraft gegeben. Da hat er seine Sättigung genommen. Ist attraktiv. Ist unheimlich attraktiv. Ich will das. Ich will das. Mich hat das so angesprochen. Ich will das. Jesus, ich möchte so ein Daniel werden. Ich möchte so einer sein, der einen alternativen Lebensstil hat. Während die anderen in ihr Handy gucken, gucke ich an den Himmel. Da ist meine Sättigung. Da ist der Heilige Geist. Wisst ihr, ich habe heute früh fiel mir das nochmal ein. Ich hatte es vor Jahren schon mal mitgebracht. Unser altes Schwert, ne? Das hat nämlich mal jemand vergraben bei unserem Haus. Wir mussten mal das Haus abgraben, weil da Wasser war und so. Das ist für mich so ein Bild. Da wurde ich heute früh dran erinnert. Ich glaube, dass viele, ich kenne selber Bereiche, ich habe das Schwert vergraben. Da hat man gesagt, das wird sich nie ändern. Vergiss es. Das Schwert ist rostig geworden. Damit kannst du nicht mehr viel anrichten. Kannst du einen noch verprügeln vielleicht. Das hat jemand vergraben. Der hat den Kampf aufgegeben. Das war für mich so ein Bild. Ich glaube, dass bei uns heute Menschen sind, die es aufgegeben haben. Ich bin halt so. Meine charakterlichen Deformationen, da wird nichts mehr werden. Meine Suchtprobleme, die kriege ich nicht mehr in den Griff. Das ist halt so. Das ist das, was der Teufel dir immer einflüstert. Den ganzen Tag, du wirst so bleiben. Ne? Ändert sich eh nichts. Ne? Und ich möchte dir eins sagen, hol dein Schwert wieder raus. Fang es wieder an zu polieren und zu schleifen. Und zieh wieder in den Krieg. In den Krieg gegen das Böse, gegen diese schlimme Sache. Fang an. Fang wieder neu an und sag, ich will mich damit nicht zufrieden geben. Komm zurück zu deiner Bestimmung. Gott hat dich bestimmt, dass du dich nicht treiben lässt, dass du dich nicht ablenkst, sondern du sagst, ich ziehe wieder los. Ich will wieder den Kampf suchen. Ich fange wieder neu an. Amen, Amen.